bei einem Buch mit 240 Seiten in knapp einer Stunde das vorzustellen, das ist schwer. Aber wir werden das schaffen, denn wir haben einen Moderator, der kann schnell sprechen und kann es hoffentlich auf den Punkt bringen. Und wir haben vor allen Dingen einen Autor, der ja nicht nur sein Buch kennt, sondern der durch die ganzen Jahre hindurch die katholische Kirche wie seine Westentasche kennt. Und der kann immer sofort die passenden Zahlen und Fakten rauskramen und ist dann sofort am Punkt. Wir wollen aber von ihm erstmal wissen, bevor wir uns seinem Buch widmen, was ist das für einer? Vielleicht kennen Sie ihn gar nicht und deshalb an ihn die Frage. Dr. Andreas Püttmann, freier Journalist. Katholisch nehmen wir mal an, aber was für ein Katholik? Kann man Sie in irgendeine Schublade einsortieren? Lassen Sie sich einsortieren?
Also ich glaube weniger denn je. Ich komme also aus einem erzkatholischen niederrheinischen Elternhaus und habe also immer zur Ratzinger-Partei gehört, weil ich erstens Ratzinger bewundert habe als glänzenden Theologen und weil ich zweitens im Prinzip versuche, immer mit der Minderheit zu sein. Also wenn es Mehrheiten gibt, die so über 60-70% kommen, dann werde ich schon etwas kribbelig und versuche im Zweifel dann auch die Minderheitenposition zu unterstützen. Allerdings, und auch im Buch kommt ja, glaube ich, unser Benedikt der 16. gut weg, allerdings in den letzten Jahren sind diejenigen, die zum Teil auch meine Mitstreiter waren über die lange Zeit, doch aus meiner Sicht, also dem erlegen, was ich Wagenburg-Syndrom nenne, nicht sichtbar etwa in Limburg, als man versucht hat, einen meineidigen und verschwenderischen Bischof laut Untersuchungsbericht im Amt zu halten, also Leute, die immer gegen den Relativismus gekämpft haben und dann plötzlich selbst relativistisch werden, wenn es um einen ihrer Matadoren geht, das muss ich sagen, hat mich schockiert. Und das Zweite, dass man immer gesagt hat, wir sind die Papsttreuen, im Gegensatz zu diesen laschen Liberalkatholiken. Und jetzt kommt ein anderer Papst, der etwas andere Akzente setzt und plötzlich ist es mit der Papsttreue vorbei. Und man stellt fest, sie sind sich eigentlich selbst das höchste Lehramt. Und es gibt schärfste Papstkritik von Leuten, die bis jetzt als papsttreu galten. Und das beides mit anderem, jetzt etwa auch mit Sympathien für AfD und Pegida in diesen Kreisen, hat mich doch etwas entfremdet. Ja, so dass ich jetzt im Grunde also zwischen allen Stühlen sitze, aber mir reicht die katholische Kirche und ich bin sehr glücklich hier mit meinem Erzbistum und mit dem Heiligen Vater.
Also, wir merken das, alle Päpste im Rücken, mit beiden Beinen im katholischen Leben, für uns genau richtig, da er sich nicht selber anpreisen kann und ich als Moderator, da ich ihn schon so lange kenne, das auch nicht will, zitiere ich an dieser Stelle. Und zwar Josef Bordert, ein kluger Blogger, ein Publizist der katholischen Seite und der sagt, wenn es Andreas Püttmann nicht schon gäbe, man müsste ihn wohl irgendwie erfinden. Immer zur Stelle, wenn es etwas zur sozialen Realität der Kirche zu sagen gibt, wenn eine allzu oberflächliche Grabenkampfplattitüde die eigentliche Botschaft zu verdunkeln droht, wenn verzerrte mediale Wahrnehmungen einer kompetenten Korrektur bedürfen. Kurz, wenn irgendetwas nicht stimmt innerhalb der Kirche oder in der Darstellung der Kirche, meldet sich der Publizist mit durchdachten, engagierten Kommentaren zu Wort. Insofern freuen wir uns, dass wir ihn hier haben. Was stimmt denn nicht mit der Kirche, Herr Püttmann?
Ja, eigentlich hat der Dompropst das ja schon hervorgehoben, nicht? Diese Versuchung in zwei Richtungen. Einerseits dem Zeitgeist, oder was man so nennt, nachzulaufen und zum anderen eben zu verbittern, nachdem man so von Niederlage zu Niederlage eilt, gesellschaftspolitisch und immer weniger zu werden scheint. Das sind so die beiden Versuchungen und da sind, glaube ich, auch einige kräftig beschäftigt, die Kirche in eine schwierige Situation zu bringen. Also die Mitte scheint mir etwas verloren zu gehen. Die eine Seite ist dafür verantwortlich, dass man so Kernthemen des Glaubens wie Auferstehung und ewiges Leben, die Leute glauben ja mehr an Wunder, als die Theologen das 30 Jahre lang irgendwie vertreten haben. In der Demoskopie ist erstaunlich, wie viele Menschen an Wunder glauben etwa. Also man hat sozusagen erst die metaphysischen Inhalte unseres Glaubens, von denen Paulus sagt, damit steht und fällt eigentlich alles, vernachlässigt, ja, das meine ich sozusagen mit diesem horizontalen Missverständnis. Und jetzt hat man den Eindruck, weil eben dieser liberale Katholizismus etwas stärker zu schrumpfen scheint, als die Milieus, die sagen, wir vertreten hier noch das ganze Programm, ja, und die sich eben zurückziehen in ihre Zirkel, sich gegenseitig selbst bestätigen und jetzt aus der katholischen Kirche, ja, manchmal hat man fast den Eindruck, wie so eine Art Sekte machen wollen und die böse Welt sozusagen nur noch negativ sehen und nicht beachten, dass wir bei allem Selbstbewusstsein auch immer Offenheit brauchen, weil der Heilige Geist manche Impulse eben auch von der säkularen Welt in die Kirche gespielt hat. Wenn wir etwa denken an die Menschenrechte, die sind nicht durch die katholische Kirche in die Welt gekommen. Ich bin zwar davon überzeugt, dass sie durchs Evangelium in die Welt gekommen sind, aber ich finde, dieses Beispiel zeigt schon, dass wir auch eine lernende Kirche sind. Und sag mal, diejenigen, die das glattweg abstreiten und sagen, es ist schon immer so gewesen und die auch die Theologiegeschichte und die Moralverkündigungsgeschichte der katholischen Kirche missachten, wenn ich mal denke, wie man früher mit den Kindern lediger Mütter umgegangen ist, was man über das Zinsverbot gesagt hat etc. Natürlich sind wir auch lernend. Wir haben den lieben Gott nicht in der Westentasche, sondern wir tasten nach Gott.
Wenn wir jetzt dann uns nicht in die Grabenkämpfe sofort stürzen. Ihnen geht es ja auch darum, wie Kirche in dieser Gesellschaft wirkt, wie sie vorkommt. Sie haben grob in Ihrem Buch drei große Teile. Wenn wir vielleicht in dem ersten Teil, wo Sie quasi eine Art Analyse, den historischen Leitfaden quasi legen, Sie gucken sehr weit zurück bis Bismarck. Wenn wir vielleicht mal die letzten 50 Jahre in den Blick nehmen, so schlaglichtartig, wenn Sie diesen Weg nochmal aufzeichnen, wo steht die Kirche dann heute und wie ist sie da hingekommen?
Also erstmal, was Sie vielleicht auch überraschen wird, wir haben heute ungefähr so viele Katholiken in Deutschland wie 1950. 23 Millionen. Während wir damals 43 Millionen Protestanten hatten und haben jetzt noch 23 Millionen. Die evangelische Kirche hat sich fast halbiert. Die katholische ist ungefähr auf dem Stand von 1950. Aber seit 1990, wo sie ihren Höchststand hatte mit 28 Millionen, hat sie schon ein Sechstel ihrer Mitglieder auch verloren. Also sie ist eine etwas stabilere Konfession mit Bindungskraft, die aber jetzt auch in den letzten Jahrzehnten einer Erosion ausgesetzt ist. Und dann kam natürlich auch, dann wurden wir ein bisschen katholischer 2005. Es hat schon eine Wirkung gehabt, dass wir den Papst in Rom gestellt haben.
Ja, wir
haben.
Sind Papst gewesen, nicht? Lange.
Wir waren Papst und man sieht auch, die Kirchenaustrittszahlen gehen deutlich zurück von 130 auf 84.000, den geringsten Stand seit 1990. Und die Katholiken sagen auch wieder häufiger in dieser Zeit von Benedikt, dass die Kirche gut in diese Zeit passt. Die Deutschen insgesamt meinen zum ersten Mal wieder, dass die Bedeutung von Religion wichtiger wird. Und nach dieser Blüte beginnt dann 2009 mit dem Pius-Brüder-Skandal wieder ein Abwärtstrend, der dann noch verstärkt wird durch den Missbrauchsskandal und die Limburger Affäre. Also da gibt es so eine Wellenbewegung, aber vielleicht setze ich noch etwas früher an und sage 1990 hat man uns ja gesagt, wir werden nördlicher, östlicher und protestantischer als Deutschland. Und dann waren die Katholiken 1997 wieder Mehrheitskonfession. Und sie haben in den neuen Ländern eine historische Führungsaufgabe wahrgenommen, weil sie zwar nur 5% der Bevölkerung ausmachten, aber etwa in Sachsen den Ministerpräsidenten, den Landtagspräsidenten, den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden, den Oberbürgermeister von Chemnitz und ein Drittel der Landtagsabgeordneten stellten. Eine 5%ige Minderheit. Sogar, dass Protestanten gesagt haben, wir haben die Revolution gemacht und jetzt ergreifen die Katholiken die Macht. Ja, also etwa Schorlemmer. Ja. Das heißt also, das zeigt aber übrigens auch, dass eine Minderheit, die selbstbewusst ist und die sich in den Dienst des Gemeinwohls stellt, weit mehr Einfluss ausüben kann, als es ihrer Quantität entspräche.
Das ist ja schon ein Hinweis vielleicht für ein Rezept, wo wir später drauf kommen. Aber wenn wir nochmal gucken, wo stehen wir heute? Sie haben auch gesagt, schwere Krise durch den Missbrauch 2010. Dann nochmal, nachdem wir gerade dachten, es ist gut aufbereitet, es ist irgendwie in den Griff, kam Limburg nochmal und man sauste noch tiefer in den Keller. Wo steht die Kirche gegenwärtig? Wenn wir nur schauen, Stichwort Vertrauen, ja, katholische Kirche irgendwo da unten, wo die Journalisten rumtummeln, der Papst Franziskus noch weit oben, aber wo stehen wir?
Ja, da gibt es auch eine ganz interessante Entdeckung, wenn man nämlich die Vertrauenswerte der katholischen Kirche vor diesen Skandalen sich anschaut. Oder wenn man bis in die 80er Jahre zurückgeht, dann stellt man fest, das Vertrauen war gar nicht viel größer als heute. Es gibt zwar dann so eine Delle, ja, in diesen Skandaljahren, aber das erholt sich nachher wieder. Aber es gibt sozusagen durchgehend eigentlich ein höheres Misstrauen gegenüber der katholischen als gegenüber der evangelischen Kirche. Die letzten Zahlen vom vergangenen Jahr, 27% der Deutschen vertrauen der katholischen Kirche, also gut ein Viertel, 45% der evangelischen. Und ich würde sagen, das hat zwei Ursachen. Das eine ist, wir sind eben doch ein Lutherland. wie eine Buchpublikation im letzten Jahr das auch genannt hat. Es gibt in Deutschland als Land der Reformation eine antikatholische Unterströmung, die einerseits vom Atheismus kommt und vom Laizismus, ja, wir haben inzwischen 36% Konfessionslose, und andererseits eben von diesem antikatholischen Moment, was schon auch bei aller Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit im Protestantismus steckt. Also wenn man Katholiken fragt, wie nah sie sich den Protestanten fühlen und Protestanten, wie nah sie sich den Katholiken fühlen, dann stellt man fest, die evangelischen Vorbehalte gegenüber dem Katholizismus sind größer als umgekehrt. Gerhard Schmidtchen, der große Religionssoziologe, ich versuche so ein bisschen an seine Bücher der 70er, 80er Jahre anzuknüpfen, weil es zwischendurch gar nichts gab, sagt, unter ökumenischen Gesichtspunkten ist die protestantische Identität die schwierigere. Dabei steht die katholische Kirche immer am Pranger, weil sie eben das Abendmahl nicht öffnen will für evangelische oder die Eucharistie, muss man ja korrekterweise sagen. Also sie steht immer als die ökumenische Spielverderberin da, aber religionssoziologisch ist es beim Protestantismus schwieriger. Also kurzum, was ich sagen wollte, einerseits eben historische Gründe, die Katholiken als vaterlandslose Gesellen, von Rom aus ferngesteuert, nicht? Preußische Philosophen sagten, der Staat muss die evangelische Kirche unterstützen mit Liebe, die katholische nach Pflicht.
Wie kommt es denn dann, wenn die katholische Kirche von Rom aus ferngesteuert ist und der Papst ja deutlich höhere Sympathiewerte genießt, dass die katholische Kirche hierzulande vom Papst nicht profitiert? Hängt es damit zusammen, dass die katholischen Funktionsträger nicht geschlossen genug hinter dem Papst stehen? Hat sich das verändert in Bezug auf Benedikt?
Also ich glaube, dass viele Menschen das nicht so richtig zusammenbringen, wie sie übrigens auch Caritas und katholische Kirchen nicht zusammenbringen.
Caritas hat hohe Sympathiewerte.
Die Caritas hat höhere Sympathiewerte, aber die wird offensichtlich zum Teil von den Leuten als etwas Eigenständiges und gar nicht als Teil der katholischen Kirche gesehen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass es beim Papst, der ja doch sozusagen dann im Ausland ist und in Rom und jetzt auch noch von einem anderen Kontinent kommt, aus einem ganz anderen Katholizismus, dass das nicht auf dem Konto der katholischen Kirche in Deutschland so ohne weiteres verbucht wird. Denn die Sympathiewerte des Papstes sind jetzt bei 50%, die der katholischen Kirche bei 27%. Und was noch schlimmer ist, das muss ich noch ergänzen, bei einer Skalenfrage, wo man auch antworten kann, mit der geringsten Stufe habe überhaupt kein Vertrauen, sagen 35% der Deutschen in die katholische Kirche überhaupt kein Vertrauen. Das sind bei der evangelischen nur 17%. Das heißt, wir haben nicht nur weniger Vertrauen, sondern auch einen größeren Block von Deutschen, die ausgesprochen skeptisch oder antikatholisch sogar sind. Und das haben wir im Protestantismus nicht. Aber jetzt zu Ihrer Frage zurück. Ja, vielleicht müssten einige von unseren Kirchenoberen etwas franziskusförmiger werden. Wir haben ja nicht alle so Bischöfe wie in Köln.
Kölner Franziskus hat der Express getitelt, das können wir ja so stehen lassen.
Es gibt eben halt auch etwas barockere und das ist auch ganz wichtig, die katholische Kirche stellt Lebensführungspflichten, die ziemlich unbeliebt sind. Und das halte ich für das eigentliche Geheimnis des Misstrauens, dass sie sehr hohe moralische Ansprüche, insbesondere im Bereich der Sexualität, stellt, wo sie auch irgendwann mit ihren Vertretern immer daran scheitern wird. Und dann ist die Fallhöhe so hoch, dass bei den Leuten sozusagen mehr Wut und mehr Enttäuschung da ist. Und überhaupt lässt man sich nicht gern in sein Privatleben reinreden. Also für das eigentliche Geheimnis dieses antikatholischen Ressentiments halte ich die Sexualmoral der katholischen Kirche und man muss sicherlich auch sagen, die Rolle der Frau. Weil eben einfach nicht verstanden wird in der Breite der Öffentlichkeit, dass man zwar vieles werden kann in der katholischen Kirche als Frau, vor allem die höchste Stufe der Karriereleiter kann man erreichen, heilig zu werden. Man kann auch Theologieprofessorin werden, Hauptabteilungsleiterin im Ordinariat, man kann viel werden, aber eben
Äbtissin,
aber eben nicht das Weiheamt erreichen. Und das sind so zwei Punkte, die Morallehre und die Rolle der Frau, die der katholischen Kirche übel genommen werden.
Wenn wir bei der gesellschaftlichen Anschlussfähigkeit gerade sind, wie ist es denn im Hinblick auf die Wahrnehmung der katholischen Kirche im gesellschaftlichen Kontext? Wie nehmen die Parteien, wie nehmen Gewerkschaften uns Kirche wahr?
Zunehmend positiv. Es gibt ja eine regelrechte Rückkehrbewegung von Politikern in die Kirche seit einigen Jahren. Nicht? Wenn Sie an Steinbrück etwa denken, der wieder eingetreten ist in seine evangelische Kirche. Oder wenn Sie denken, dass vom jetzigen Bundeskabinett alle Mitglieder ihren Amtseid mit der religiösen Beteuerungsformel geleistet haben. Früher galt ja gerade die katholische Kirche so ein bisschen als Kraft des Konservativen und Reaktionären und hatte viele Gegner bei Sozialdemokraten und Freien Demokraten. Die letzte Bundestagsfraktion der Freien Demokraten hatte aber als größte interne Arbeitsgruppe die Christen in der FDP. Und die Katholiken haben übrigens gar nicht so wenig FDP gewählt bei den letzten Bundestagswahlen. Das heißt, das Verhältnis zu den Liberalen hat sich entkrampft. Und auch das Verhältnis zu den Sozialdemokraten ist besser geworden, übrigens schon vor Franziskus, aber jetzt erst recht. Jetzt zitiert ja sogar Sarah Wagenknecht den Papst im Bundestag. Ja?
Gleichzeitig.
Und wenn ich das nur sagen darf, und Oscar Lafontaine hat Journalisten damit schockiert, dass er ein großes Foto von Benedikt dem 16. in seinem Büro im Reichstag hatte. Also hier gibt es im Grunde genommen auf der Ebene der politischen Eliten eher Terraingewinne für die katholische Kirche.
Gleichzeitig merken wir aber auf dem rechten, konservativeren Spektrum, dass es bröckelt. Seehofer und Kardinal Marx sind sich lange nicht in allen Punkten einig. Die CSU, die das christlich im Namen führt, ich habe heute einen schönen Cartoon zugespielt bekommen, da standen die drei Zeichen CSU und es war Jesus Christus, der dem Seehofer sozusagen das C klaute und sagte, Urheberschutz, das gehört uns.
Ja, in der Tat ist die kirchenfeindlichste und kirchenfernste Partei im Moment die AfD. Also wir sehen das auch bei der Basis. Ungefähr 8% der AfD-Sympathisanten wollten Ostern zum Gottesdienst gehen. Der Durchschnitt für alle anderen Parteien liegt bei 30% Gottesdienstbesuch. Also wir haben hier sozusagen von der Graswurzelperspektive betrachtet die Kirchen- oder christentumsfernste Partei. Und wir haben auch die schärfsten Bischofsbeschimpfungen seit 1945 durch Vertreter der AfD, wenn man mal von einigen Ausreißern bei den Grünen absieht, wo Mixer mal ein durchgeknallter Oberfundi genannt wurde oder Meißner, ich weiß nicht mehr genau. Aber in der Tat, die neuen Kirchenfeinde sind zum Teil natürlich immer noch die alten Linksextremen, aber sind doch jetzt von der Dynamik her mehr rechts. Und das ist eigentlich auch ganz logisch, weil die Rechte, die nationale Rechte, die rassistische und völkische Rechte, konnte mit der Idee der Gleichheit der Menschen, die aus der Gottesebenbildlichkeit folgt, noch nie was anfangen. Die haben das Christentum immer für schwächlich gehalten, im Grunde genommen also gegen den Vitalismus, der bei diesen Rechten herrscht, nicht, dass es sozusagen eine Lebenskraft gibt, wo der Stärkere sich auch durchsetzt, dieser Sozialdarwinismus, wo eine Nation der anderen überlegen ist oder eine Rasse der anderen, denen steht das Christentum sehr sperrig im Wege. Und sagen wir mal, seitdem die entfesselt sind, ja, die waren nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich erstmal für einige Jahrzehnte ruhig, weil sich auch der Konservativismus diskreditiert hatte, weil er als Steigbügelhalter des Nationalsozialismus war in großen Teilen, hatten wir dann erstmal einen Konservativismus, der ein bisschen liberal war, der pro-westlich war, der pro-europäisch war. Und jetzt, wo die historische Erinnerung verblasst, kommt dieser alte, hässliche Rechtskonservativismus der Weimarer Republik, die deutschen Nationalen, das kommt wieder hoch und die Kirche hat die, obwohl sie immer konservativ war gesellschaftspolitisch, hat die Kirche diesen Schwenk nicht mitgemacht, sondern ist etwa bei der Flüchtlingspolitik ihrem Auftrag treu geblieben und insofern war diese Entwicklung vorgezeichnet.
Es zahlt sich also aus, wenn man am Markenkern, in diesem Fall am Evangelium bleibt, Parteien spiegeln letztendlich immer auch gesellschaftliche Strömungen wieder, Wahrnehmungen. Es gibt gleichzeitig, während wir auf der einen Seite gesagt haben, große Vertrauensverluste, auf der anderen Seite hohe Anerkennung. Und da kommen wir schon so ein bisschen in den zweiten großen Part, den Sie in Ihrer Leistungsschau beschreiben, was eigentlich alles da ist. Es gibt ja durchaus, Sie haben es eben selber gesagt, die roten Caritas-Autos, die in der Straße zu sehen sind, die einen hohen Respekt genießen, wenn sie da sind. Katholische Schulen brauchen sich über Anmeldungen nicht beklagen. Ganz im Gegenteil, selbst Leute, die von dem ganzen Laden eigentlich wenig halten möchten, dass ihr Kind doch nach Möglichkeit auf ein katholisches Internat oder in eine katholische Schule geht.
Das sieht man auch in Umfragen, wenn man also mit Allensbach die Leute fragt, was glauben Sie, wo wird ein besseres Sozialverhalten gelernt, in einer kirchlichen oder in einer staatlichen Schule? Dann antwortet eine deutliche Mehrheit in der kirchlichen Schule. Also diese Vorstellung, Religion, christliche Religion ist gut für die Moral, ist sehr verbreitet. Im Zweifel heißt das natürlich praktisch, Religion ist gut, aber für die anderen. Nicht? Man geht selbst nicht, aber man möchte auch keine Gesellschaft ohne Gott. Und das Christentum, wenn man also mit dem Bertelsmann Religionsmonitor die Leute fragt, nach den großen Weltreligionen hier auch dann bei uns, ob sie als Bereicherung oder als Bedrohung wahrgenommen werden, dann ist das Christentum ganz weit an der Spitze mit 75% in Westdeutschland und auch einer absoluten Mehrheit in Ostdeutschland, die sagen, das Christentum ist eine Bereicherung. Also das wird schon gesehen. Und ja, die Caritas-Autos haben Sie angesprochen. Das ist aber nicht, worauf mein Buch so sehr abhebt. also auf die äußerlich sichtbaren Werke der Barmherzigkeit, der Nächstenliebe, weil dieser institutionelle Aspekt ist ja evident. Ja, ich habe in meinem Buch also mal ein paar Zahlen aufgelistet, wie viele Schulen, wie viele Kindergärten, wie viel Suchtberatung, wie viel Schuldnerberatung, wie viel Begabtenförderung etc. Also
Museen, es ist unvorstellbar, was es alles gibt.
Also es ist wirklich, also für mich auch zutiefst beeindruckend gewesen, welche Strukturen des Guten von den beiden Kirchen, muss man ja in dem Fall sagen, von der katholischen und der evangelischen Kirche, in unserer Gesellschaft unterhalten werden. Aber was mich sozusagen noch mehr fasziniert ist, was ich in den demoskopischen Zahlen sehe an Lebenseinstellungen. Es ist nämlich nicht so, dass die Christen im Grunde sind wie alle anderen auch, sie gehen nur mal sonntags für eine Stunde in die Kirche. Und wenn sie vom Kirchenportal rauskommen, beginnen sie schon zu lästern und sind wie alle anderen auch. Sondern man sieht in der Demoskopie, dass in verschiedenen Lebensbereichen sich die Christen insgesamt, die Kirchennahen allerdings nur, Kirchenfernen noch etwas, aber schon weniger, von den konfessionslosen Mitbürgern unterscheiden. Und diese nicht sichtbaren Wirkungen auf die Herzensbildung, die Lebenseinstellung, die versuche ich sichtbar zu machen in meinem Buch Gesellschaft ohne Gott 2010. Und jetzt dachte ich, ist es nochmal eine Herausforderung, im Reformationsjubiläum zu gucken, gibt es da auch noch Unterschiede zwischen Katholiken und Protestanten?
Sie stellen sich die Frage selber.
Ja, und die gibt es in einigen Bereichen. Erstens, das hat der Dompropst ja schon gesagt, beim ganzen Thema, jetzt muss ich aber, weil ich doch mal die ein oder andere Zahl...
Ich war schon fasziniert, welche Zahlen der alle so abruft. Ohne auf den Zettel zu gucken, ich habe meine Fragen auf den Zettel und er hat die ganzen, ruft alle so ab.
Im Gegensatz zu dem, was Sie sagen, kennt man sein eigenes Buch gar nicht so gut, wie man meint. Ja, also man muss schon nach ein paar Wochen, muss man es schon selbst wieder anschauen, damit man
ja,
alles aber
auch wir müssen ja auch sagen, auf 240 Seiten eine Fülle von Daten, von Zahlen und trotzdem liest es sich total leicht, weil es sehr unterhaltsam gleichzeitig geschrieben ist. Informativ, unterhaltsam, das kann er alles nicht sagen, ich darf das sagen, aber dann auch immer wieder mit ganz vielen Fakten bespickt. Und jetzt schauen wir auf den katholisch-evangelischen substanziellen Unterschied.
Genau, und das ist jetzt vielleicht so ein kleiner Kurzvortrag von 5 Minuten, weil es wirklich eine Menge ist. Also erstmal Lebensschutz, hat der Dompropst ja schon gesagt. Katholiken erinnern sich schon häufiger an kirchliche Stellungnahmen zur Abtreibung, damit geht es schon los. 88% der Katholiken erinnern sich, dass ihre Kirche da Stellung bezogen hat, nur 64% der Protestanten. Sie würden auch jemanden eher zurechtweisen, der abtreiben möchte, also versuchen, davon abzubringen, würden 22% der Katholiken, 12% der Protestanten, also sie haben so ein eingebautes Lebensschutzgen und da sieht man sogar bei der Todesstrafe, obwohl also die Katholiken alle staatlichen Maßnahmen, was weiß ich, Schleierfahndung, Inhaftierung von Gefährdern, Videoüberwachung, EDV-Überwachung. Also sie gestehen dem Staat ganz viele Rechte zu für die innere Sicherheit. Starker Staat, Law and Order. Aber wenn man mit der Todesstrafe für Schwerverbrecher, Terroristen und Vergewaltiger kommt, dann sind die Katholiken die Gruppe, die am wenigsten sagt, da bin ich für die Todesstrafe. Also wir haben ein eingebautes Lebensschutzgen.
Wir sind nah am Markenkern, am Evangelium.
Genau, wie er hat ja auch nicht umsonst wahrscheinlich diesen Punkt hervorgehoben. Und die Katholiken möchten eben halt auch weniger als Protestanten die Abtreibung staatlicherseits grundsätzlich erlauben, zu 46%, Protestanten zu 62%. Zweiter großer Themenblock ist der Rechtsgehorsam, die Loyalität gegenüber dieser Demokratie. Die Katholiken haben bei diesen Anwallungen von Widerstand, von zivilem Ungehorsam, Straßenblockaden, Fabrikbesetzungen etc., etwa in den 80er Jahren, immer im höchsten Prozentsatz gesagt, das darf man auf keinen Fall tun. Also sie sind zwar nicht irgendwie per se wesentlich rechter oder konservativer als die Protestanten, aber bei der Durchsetzung ihrer auch durchaus konservativen Themen gehen sie nicht so weit, den Rechtsgehorsam aufzukündigen, begrenzte Regelverletzungen zu propagieren, wie sogar die evangelische Kirche sie gerechtfertigt hat.
Darf ich da mal gerade zwischengehen? Weil das ist für mich auch immer eine spannende Sache. Auf der einen Seite stellen wir fest, die katholischen Christen sind sehr daran bemüht, sozusagen Law and Order, sind quasi staatstragend, weil sie sich an Rechte mehr halten und auch das gar nicht gefährden. Es sei denn, wie gesagt, es geht um den richtigen Lebensschutz. Auf der anderen Seite jetzt mal meine Frage, wie weit geht denn das, wenn wir die Frage des Kirchenasyls, oder nehmen wir den aktuellen Fall gestern in der Schule in Nürnberg, Abschiebung Richtung Afghanistan, Widerstände, sind das zumindest Punkte, wo Christen in Konflikt mit dem Staat geraten?
Ja, ich meine, die Abtreibungsfrage ist ja sowieso klassisch, nicht? Aber da selbst hat Kardinal Höffner damals gesagt, wir protestieren aufs Schärfste, wir können auch durchaus drastisch protestieren, also was weiß ich, indem man Kreuze mitführt oder Särge oder sonst was. Aber das Überschreiten der Rechtsordnung und die Nötigung von Mitbürgern kommt für uns nicht in Frage. Und da würde ich persönlich auch die Grenze ziehen. Also einerseits bei Gewaltanwendung, das ist sowieso klar, denke ich, aber auch bei Nötigung.
Ich meine, jetzt gibt es da denn einen Unterschied? Also ich zitiere gerade mal den bayerischen Landesbischof, der heute auf seiner Facebook-Seite zu diesen Vorfällen in Nürnberg schreibt: Wer Flaschen auf Polizisten wirft, disqualifiziert sich selbst, wenn es um den Einsatz für Menschlichkeit geht.
Ja, aber das ist jetzt schon das Gewaltmoment. Ja, aber wenn Sie mal in die kirchlichen Stellungnahmen schauen, das ist ein gefährliches Thema, weil darüber habe ich promoviert und 500 Seiten geschrieben. Oh Gott. Also ziviler Ungehorsam ist eines meiner Lieblingsthemen. Aber sag mal, da kommt auch eine konfessionelle Unterscheidung zum Ausdruck. Der Protestant glaubt eher, dass der Sitz der Wahrheit und der Moral im Individuum ist. Der Katholik tendenziell etwas mehr in der Gemeinschaft. Und wenn, das hat Allensbach in vielen Fragen getestet, ja, weil eben sozusagen diese Gewissheit, ich kann nicht anders, ja, und ich bin per Du mit meinem Gott, also ich habe sozusagen den direkten Draht, ja, Protestanten meinen auch mehr, man könne erkennen, was das Christentum fordert. Sie glauben aber weniger als Katholiken, dass man Gut und Böse erkennen kann. Also wenn es um naturrechtliche Kategorien geht oder um moralphilosophische Kategorien, dann sind sie eher etwas relativistischer oder einer Situationsethik oder Individualethik verpflichtet, während die Katholiken eher an die ausgleichende Gerechtigkeit der Gemeinschaft und der Strukturen der Gerechtigkeit glauben. Ja, also das ist so ein bisschen auch ja die Kirchenstruktur. Nicht? Die Institution Kirche ist ja auch im Protestantismus nicht so wichtig, sondern es kommt auf den einzelnen Gläubigen an. Und wenn der sozusagen eine Erkenntnis und Wahrheit Gottes gefunden hat, dann muss er die auch so durchziehen. Und dann gibt es keine kirchliche Instanz, die ihn da korrigiert. Und diese Entdeckung hat dann sogar dazu geführt, dass man beim Terrorismusproblem der 70er Jahre, wo 68% der deutschen Terroristen einen evangelischen Hintergrund hatten und nur 20-25% einen katholischen Hintergrund, dass man gesagt hat, das ist der Terror der frommen Seele. Natürlich in säkularisierter Form, ja. Aber natürlich wirken konfessionelle Muster auch religiös sinnentleert weiter, weil sie auch kulturelle und psychologische Muster sind. Und damit hängt eben beim zivilen Ungehorsam zusammen, dass die evangelische Kirche eigentlich immer eher dem einzelnen Protestierenden zugesprochen hat, auch seine Position notfalls gegen die Gemeinschaft und gegen das Recht durchzusetzen. Und die katholische Kirche hat immer gesagt, nein, da gehen wir nicht mehr mit. Der evangelische Standpunkt ist meines Erachtens sogar vertretbar, wenn man bereit ist, dafür ins Gefängnis zu gehen oder Strafe zu zahlen. Die Väter des zivilen Ungehorsams, die Theoretiker des zivilen Ungehorsams, haben gesagt, das Zeichen des zivilen Ungehorsams wird ja erst dann kräftig, wenn man auch Nachteile dadurch hat. Wenn man einfach nur bequem weggetragen wird von Polizisten und anschließend passiert gar nichts, dann ist es ja im Grunde genommen also ein moralisches Ausbeutertum derer, die sich an die Gesetze halten, durch diejenigen, die sich nicht daran halten, aber mehr Aufmerksamkeit. Dann ist eine friedliche Latschdemo von 1000 Leuten nicht so wirksam wie eine Sitzblockade von 20.
Also, wir merken, wir können überall bohren, es ist überall der Tiefgang da. Ich versuche noch mal ein bisschen wieder auf, Sie haben das Buch ja im Reformationsjahr geschrieben und veröffentlicht, nicht ohne Grund. Wenn wir da noch mal auf die Unterschiede schauen, zum Beispiel beim Credo. Gibt es substanzielle Unterschiede?
Ja, also das wäre jetzt von meinen 6 Unterschiedspunkten zwar nur der letzte gewesen, aber machen wir gleich mit dem weiter. Bei allen Umfragen zu dem, was man jetzt wirklich glaubt als Christ, sind die Katholiken mehr dabei. Also ob sie jetzt insbesondere, ich sag mal, wo die Katholiken besonders, 15% häufiger an die Auferstehung der Toten und 13% häufiger an ein Leben nach dem Tod. Also insbesondere, also der Schmidtchen hat mal die CDU die Partei der Unsterblichen und die SPD die Partei der Sterblichen genannt, ja, weil eben, und die SPD ist ja auch die Partei, die den Evangelischen sozusagen eher verbunden ist.
Ich verkneife mir jetzt die Bemerkung mit Angela Merkel und unsterblich, also das.
Ja, das sind die Ausnahmen, die die Regel bestätigen, das wäre auch noch ein spannendes Thema, die Protestantisierung der CDU. Aber also bei diesen Themen oder an den Himmel glauben die Katholiken auch mehr, an die Dreifaltigkeit glauben sie mehr und an Engel, ja. Und an alle anderen Dinge übrigens auch. Die Protestanten glauben mehr an schicksalhafte Fügungen, dass alles in der Natur eine Seele hat, dass alles vorherbestimmt ist, dass es Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten gibt und an die Macht der Sterne. Da geht es also schon so ein bisschen ins Esoterische. Aber bei den Aussagen des Credo haben immer die Katholiken die Nase vorn. Sie machen auch mehr Tischgebet, sie lesen mehr in der Bibel, sie betrachten sich selbst mehr als religiösen Menschen. Und deswegen hat auch die katholische Kirche mehr Bindungskraft. Es kommt bei der Bindungskraft nicht darauf an, dass man sich nicht reibt. Definitiv ist in der katholischen Kirche mehr Druck im Kessel. Aber die Bindungskraft ist stärker, weil das Kernbindungsmittel der Glaube ist. Und die Katholiken glauben etwas mehr.
Schützt uns das, wenn wir in die Zukunft schauen, dass wir sagen, wir können vielleicht den Niedergang, die Austrittszahlen, Sie haben das eben gut gegenübergestellt, noch ein bisschen nach vorne schieben? Können wir es vielleicht ganz stoppen?
Also, ich möchte ja gerne Mut machen mit dem Buch, aber ich finde, man darf nie Mut machen an der Wirklichkeit vorbei. Dann ist die Enttäuschung nachher umso größer. Und aus religionssoziologischer Sicht würde ich sagen, angesichts der erdrutschartigen Abbrüche in der jungen Generation, wie eine EKD-Mitgliederstudie es genannt hat, und der Stabilität des Abbruchs, müssen wir uns darauf einstellen, dass wir viel kleiner werden. Wir sind jetzt noch 58% Christen, wir waren 95% nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir werden voraussichtlich in 10 Jahren unter die 50% kommen. Also die Christen werden eine Minderheit in der Gesellschaft sein. Und wenn wir uns mal anschauen, wie die Bibel endet in der Offenbarung des Johannes, dann steht da nicht die durchchristianisierte Volkskirchengesellschaft, sondern eine kleine Herde, die auch noch verfolgt wird. Also die Verheißungen der Bibel sind nicht das satte Volkskirchentum, was wir jetzt hatten. Ich habe an einer Stelle auch den katholischen Philosophen Robert Spähmann zitiert, der mal gesagt hat, das Scheitern des Christentums im irdischen Maßstab betrachtet, ist nicht seine Widerlegung, sondern ist selbst christliche Lehre. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und Jesus sagt, wenn ihr irgendwo hinkommt und werdet nicht aufgenommen, dann schüttelt den Sand aus euren Sandalen und geht weiter. Also ich finde, man kann in Würde schrumpfen. Es wird einem wehtun. Es wird traurig machen, auch für diese Gesellschaft. Ich schreibe das Buch ja eigentlich nicht nur für die Kirche, sondern auch für meinen Staat und für meine Gesellschaft, weil ich sehe, was ihr verloren gehen wird. Aber ich breche als Katholik überhaupt nicht in Panik aus oder in Verzweiflung. Weil was hatte denn Jesus für einen Kirchenbesuch? Von den 10 geheilten Aussätzigen sind 9 nicht mehr gekommen. Einer ist gekommen, um sich zu bedanken. Jesus hatte gewissermaßen Kirchenbesuch von 10%. Also das begleitet dieses Abgelehntwerden, dieses Nicht-Erkannt-Werden, begleitet doch die Kirche seit ihren frühesten Zeiten.
Das heißt, wir nähern uns da eigentlich nur wieder dem Normalzustand, wenn wir die hohen, erfolgreichen Volkskirchenjahre jetzt immer mehr hinter uns lassen. Sehen Sie denn in diesem...
Genau. Und übrigens, wenn ich noch eins einwerfen darf, früher war doch auch nicht alles Gold, was glänzte. Es war doch auch Konformismus und Opportunismus. Man musste zur Kirche gehen im Dorf. Ja? Also wir haben es noch erlebt im Urlaub in einem kleinen fränkischen Dorf in Rottmannsthal, wo ich als Kind immer Bauer gespielt habe und werden wollte. Da ging das ganze Dorf geschlossen zum Gottesdienst. Die Kinder kamen gemeinsam rein, die Frauen saßen in einer Ecke, die Männer in einer Ecke. Und man kannte genau die 2, die nicht gegangen sind. Und die waren auch übel beleumundet. Ja? Also da muss man dann doch sagen, muss man auch von den hohen Zahlen von einst einiges runterrechnen.
Ich stimme zu. Mein Vater hatte 3 Kinder, wir wurden alle regelmäßig enterbt, wenn wir sonntags nicht mitgingen. Also von daher stimmt das. Aber ich bleibe nochmal, während draußen so die Weltuntergangsstimmung ein bisschen droht, bei dem Rettenden. Gibt es in dem Zusammenspiel, wenn der Druck im Kessel größer wird, wenn die Herde in Würde schrumpft, vielleicht sozusagen Aspekte, wo man auch jetzt im Reformationsjahr, wir haben gerade den Kirchentag hinter uns, sagen kann, es wird vielleicht von daher Christen nochmal stärker wieder zusammenbringen von außen durch den Druck?
Ja, also ich war ja gerade beim Evangelischen Kirchentag und sag mal, um mit diesem Missverständnis aufzuräumen, dieses Buch ist nicht antiprotestantisch. Ne? Also es endet mit einer Predigt, die ich am Reformationstag gehalten habe, in einer Gemeinde der Rheinischen Landeskirche. Und ich schreibe auch für evangelische Zeitschriften, bin sogar in einem evangelischen Medienkuratorium als einer von 2 Katholiken. Also es ist nicht antiprotestantisch, nur ich finde, wir dürfen durchaus, und zumal ich als Wissenschaftler, wo ich ja dann sogar in einer neutralen Position bin, wir dürfen schon auch bestimmte Schwachpunkte und Vergleiche anstellen. Also das Genre der Katholizismuskritik ist ja etabliert in Deutschland. Aber das Genre der Protestantismuskritik wird vernachlässigt. Ne? Und ich finde, da darf jeder mitreden, auch ein Katholik. Er darf es nur nicht zu sehr vom hohen Ross tun.
Das tun
aber
Sie
die Gefahr
ja
besteht
Sie,
ja nicht, weil ich die Sie Katholiken auch ganz schön rannehme.
Sie tun es ja auch total fundiert in der ganzen Geschichte, immer wieder mit Zahlen und Fakten unterlegt, nicht aus dem hohlen Bauch heraus. Von daher nochmal die Frage, ja. Gibt es sozusagen was vielleicht auf Zukunft hin, weil wir erleben das ja in manchen Gebieten, wo dann sozusagen fast nur noch die Welt wir leben gerade im Punkt auf Pfingsten, das wird von vielen als Reisewochenende, als schönes verlängertes Wochenende, aber mit dem Heiligen Geist bringen es wahrscheinlich die wenigsten der Zeitgenossen, die da gerade durch den Regen eilen, in Verbindung.
Also habe ich das richtig verstanden, dass Sie so ein bisschen auf die Chancen der schrumpfenden Kirche hinaus wollen? Ja, also zunächst mal habe ich ja früher immer gedacht, es gibt sowas wie eine Gesundschrumpfung. Nicht? Die Lauen und die Gewohnheitschristen fallen ab. Und übrig bleiben die überzeugten Christusförmigen, die nah beim Evangelium sind. Und
das
so.
Denken einige ja heute noch.
Ja. Und dafür ist es auch gut, dass man inzwischen schon 53 ist. Man darf ja im Leben dazulernen. Adenauer hat mal gesagt, was kümmert mich mein dummes Geschwätz von gestern?
Das würden wir Trump manchmal wünschen, Klammer wieder zu.
Ja. Aber ich stelle jetzt fest, dass damit auch eben eine Versuchung verbunden ist. Wenn man sich selbstständig nur als heiligen Rest hochjubelt, und wenn man die christliche Demut verliert, dass wir alle zumal Sünder und böse sind, wie Martin Luther sagt, dann führt es nicht zu einer Gesundschrumpfung, sondern zu einer Krankschrumpfung. Dann werden wir nämlich hybrid, dann lernen wir nicht mehr, dann verdummen wir, wenn wir uns in den Echokammern und in den Filterblasen des Internetkatholizismus bewegen. Ja, ich dachte auch mal, das Internet ist ein riesiger Befreiungsschub und eine missionarische Chance. Und es gibt auch tolle Internetauftritte von Christen. Aber es gibt auch gruselige. Und sag mal, dieses Milieu, das ist dann wirklich eine Krankschrumpfung. Aber jetzt nochmal sozusagen, wenn wir nur das Positive nennen wollen, ich glaube, dass auch Papst Franziskus das schon verkörpert, weil er im Grunde genommen eine demütige Kirche verkörpert. Eine Kirche, die nicht von oben herab mit dem Zeigefinger nur lehrt, sondern die sozusagen den Menschen auch begegnet von Mensch zu Mensch, die trotzdem noch sagt, ich habe eine Wahrheit, aber die, sagen wir mal, ihre Überheblichkeit und auch damit ihre Arroganz gegenüber menschlichen Sorgen und Nöten und gegenüber menschlichem Scheitern auch ablegt. Es ist doch grauenhaft, was in irischen Kinderheimen passiert ist oder was in Spanien passiert ist, wo die katholische Kirche kollaboriert hat dabei, Kinder ihren Eltern wegzunehmen, schon auf der Geburtsstation, weil die Eltern nicht die richtige Gesinnung hatten. Und dass wir diese Art Katholizismus, diesen regierenden, herrschenden, dominierenden Katholizismus, der sagt, na, für die Wahrheit müssen im Zweifel auch mal ein paar Leute über die Klinge springen, dass wir den hinter uns lassen, das betrachte ich als Fortschritt. Also wenn diese kleinere Kirche eine demütigere Kirche wird, eine Kirche, die wirklich aus dem Evangelium lebt, die wieder auf Christus schaut, dann glaube ich, die in den Klöstern Kristallisationspunkte findet. Und wir haben ja leider zwar auch einen massiven Rückgang, insbesondere bei den Frauenklöstern, nicht bei den Männerklöstern etwas weniger, aber wir haben trotzdem noch geistliche Inseln in den Klöstern, die sehr anziehend sind für die Menschen. Dann können wir auch als eine Minderheit mit Ausstrahlung uns viel Sympathien erhalten in der Gesellschaft, die wir haben. Das Renommee des Christentums, sage ich nochmal, ist hoch. Und dann können wir vielleicht auch den einen oder anderen wieder neugierig machen, wieso die Christen eben nicht, wie Nietzsche meinte, so unerlöst aussehen, nicht mit aschfahler Haut und schmalen Lippen, ja, so nach dem Motto Drohbotschaft statt Frohbotschaft. Die Wirklichkeit ist ja eine andere, das habe ich auch nochmal geschrieben. Wenn man die Leute fragt, wie glücklich sind sie eigentlich in ihrem Leben, dann antwortet die Gruppe der gläubigen Kirchennahen im höchsten Prozentsatz, fühle mich sehr glücklich in meinem Leben. Ein höherer Prozentsatz als die kritischen Kirchenverbundenen, als die kirchlich distanzierten Christen, als die Unsicheren, als die Religiösen, aber nicht Christlichen und als die Areligiösen. Das sind sozusagen die sechs Gruppen, die es in der Gesellschaft gibt. Also Glaube und Glück hängen zusammen. Wir reden nur nicht genug darüber.
Wir müssen diese Sachen mehr nach vorne. Es wäre fast schon ein positives, schönes Schlusswort. Ich bohre aber noch einmal, zumal, weil es draußen immer auch noch wie Hulle regnet und wir uns sicherlich noch ein paar Minuten gönnen können. Wer schon freiwillig da raus will, bitte. Wir sitzen hier gut und im Trockenen und sicher. Von daher nochmal die Frage, Sie nehmen ja auch den eigenen Laden sich kritisch vor und da kommt dann sozusagen mal ein bisschen Wasser in diesen Wein, den Sie gerade schon angedeutet haben. Wir stehen unmittelbar vor dem Pfingstfest. Gerade ganz aktuell sind überall die Priesterweihen angesagt und wir stellen eigentlich fest, dass es da gravierende Probleme gibt beim Stichwort Priestermangel. Stark überaltert der Klerus. Es kommt, selbst wenn wir die in Anführungsstrichelchen Importpriester mitrechnen, kommen noch zuweilen. Das Bistum Osnabrück hat erstmalig in der Geschichte, man hat 100 Jahre zurückgeschaut, keinen einzigen Priester mehr da geweiht wird. Was bedeutet das für uns?
Also zunächst mal, die Zahl der Gottesdienstbesucher ist seit 1900, der katholischen, ist seit 1990 um 50% gesunken. Die Zahl der Priester ist um 30% gesunken. Also rein statistisch hatten wir noch nie so viele Priester pro Gottesdienstbesucher. Das Erste, wofür ich also werbe, ist, die Priesterfrage nicht isoliert zu sehen, auch wenn der Priester eine besondere Funktion hat, an der vieles hängt, vielleicht noch zu viel als sein müsste, etwa Verwaltungsaufgaben. Aber es gehört in einen größeren Kontext, das sehen wir daran, dass die evangelische Kirche inzwischen auch schon Pastorenmangel hat, obwohl sie kein Zölibat hat. Ja? Also erstmal größerer Kontext. Und dann, ich meine, zum Zölibat. Er kommt natürlich vor, weil er einfach so ein katholisches Erkennungsmerkmal ist. Kommt er im Buch auch vor. Und ich habe ja vorhin gesagt, wenn so Mehrheiten 60-70% oder 80% erreichen, dann fröstelt es mich immer und dann setze ich mich immer auf die andere Seite des Bootes, damit es nicht kentert. Ja? Also Thomas Mann hat mal gesagt, ich bin ein Mensch des Gleichgewichts. Wenn das Boot sich auf die rechte Seite neigt, wird man mich auf der linken finden und umgekehrt. Also im Zweifel mache ich mich dann zum Pflichtverteidiger des Zölibats. Ich bin aber durchaus der Meinung von Kardinal Wölki, dass es ein Stück Widerständigkeit des Christentums und der Kirche ist, ein Stück Nichtverbürgerlichung, dass man dann doch in einem Punkt sagt, man ist doch etwas anders als die anderen. Die Gesellschaft reibt sich ja auch daran. Und in der Talkshow will sie eben auch in der Regel nicht den katholischen Familienvater, sondern sie will gerne den Kleriker haben. Ja? Und das Genre dieser Priesterfilme, ne, diese Zölibatspriesterfilme und so weiter, das ist ja schon legendär. Also es ist etwas, es ist so eine Art Denkmal, es ist ein Anstoß für die Gesellschaft, darüber nachzudenken, gibt es da etwas, für das es sich lohnt, sogar auf das Schönste zu verzichten, was wir uns im Leben vorstellen können, nämlich Liebe und Sex. Ja?
Sie haben eben noch mal gesagt, den generell größeren Rahmen packen, das Ganze auch bei der Betrachtung. Wir stellen gegenwärtig aber fest, dass es zum Beispiel bei der Anmeldung von Theologiestudenten auf beiden Seiten bundesweit riesige Probleme gibt. Das heißt, die Leute melden sich nicht mehr an, erschreckend viele Leute, die gar nicht mehr sich mit theologischen Grundsatzfragen auseinandersetzen wollen. Haben Sie Angst um die Zukunft?
Wenn, dann ja Furcht, weil der Gegenstand ein realer ist. Nicht? Angst ist ja sozusagen eigentlich okay. Eine irrationale Emotion. Furcht hat immer einen Gegenstand. Ich fürchte mich schon vor einer immer gottloseren Gesellschaft oder vor einer entchristlichen Gesellschaft. Das sagt ja sogar Gregor Gysi. Auch als Nichtgläubiger fürchte ich eine gottlose Gesellschaft. Und ich fürchte auch daran, nicht nur sozusagen um der Gesellschaft willen oder um der Kirche willen, sondern auch um der vielen Menschen, die sich Chancen auf ein sinnerfülltes Leben in Geborgenheit, in einer Seelenheimat entgehen lassen. Es tut mir auch um die vielen Einzelnen leid, die ohne eine Hoffnung leben und dann sterben, ohne eine Hoffnung über das Diesseits hinaus. Und die dann meinen, sie müssten aus ihrem diesseitigen Leben das Glück aber so wie aus einer Zitrone herauspressen bis zum letzten Tropfen.
Also es freut mich, Sie so zu hören, auch als Vater von 3 Kindern, der natürlich etwas von diesem Glauben gerne an die nächste Generation weitergeben möchte. Nur mal ein Beispiel aus der Praxis. Der Großvater war gestorben und ich war derjenige, der sich um die 9 Enkelkinder kümmern durfte, à la Couleur, aus allen Familien. Und als wir dann beim Mittagessen, ich hatte sozusagen Pfannkuchen gebacken, habe ich gedacht, ja, wollen wir mal beten hier. Der Großvater war Ritter beim Heiligen Grab, also höchste Liga, alles völlig in Ordnung. Und ich frage dann so in der Runde, wer von euch kann denn ein Kreuzzeichen? Und einer machte dann so, ja, wo ich gesagt habe, innerhalb von 2 Generationen alles verloren. Wo müssen wir ansetzen, damit es uns wirklich gelingt? Das ist ja sehr mutmachend, genau. Was Sie schildern.
Also es gibt natürlich auch Schulklassen, die hier durch den Kölner Dom gehen und meinen Spartakus würde da vorne hängen. Nicht? Ich sag mal, zu der Frage, auch was kann man tun, ist eigentlich mehr mein letztes Buch, ja, Gesellschaft ohne Gott, wo es einen dritten Teil gibt, Therapie. Und den habe ich dem Stuttgarter Schuldbekenntnis der evangelischen Kirche von 1945 nachempfunden, wo gesagt wurde, wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Und ich finde, in diesen 4 Begriffspaaren steckt eigentlich ein ganzes Revitalisierungsprogramm schon für eine Kirche. Natürlich gehört die Überwindung von Bekenntnisfeigheit und Bekenntnisfaulheit und Bekenntnisunfähigkeit und Bekenntnisunwilligkeit zum christlichen Bekenntnis dazu und zur christlichen Mission. Wenn wir nicht über unseren Glauben reden, sondern in eine Schweigespirale geraten, dann wird man sicherlich diesen Niedergang nicht aufhalten. Das zweite ist eben das treue Gebet. Übrigens, man kann auch durchaus einem nichtgläubigen Mitmenschen sagen, du, ich werde für dich beten. Das werden die nicht als übergriffig betrachten, sondern aus den Umfragen geht auch hervor, dass etwa zum Beispiel der Schutzengel, ja, über 50% der Deutschen glauben, dass es einen Schutzengel gibt. Also man kann durchaus, es ist eine Form menschlicher Zärtlichkeit, wenn ich sage, du teilst zwar meinen Glauben nicht, aber im Gebet denke ich an dich. Ja? Also das ist auch ein Teil des Zeugnisses, das fröhliche Glauben, also nicht immer nur verbiestert gegenseitig aufeinander dreinschlagen, wie das in diesen innerkirchlichen Grabenkämpfen üblich ist, obwohl ich zugeben muss, dass ich da manchmal auch drin stecke, aber
ist ja auch so herrlich, mal einmal richtig drin.
Irgendeiner muss ich ja, zumindest aus meiner Fachperspektive, muss ich das in der jetzigen politischen Situation einfach auch tun. Und eben das Brennen der Lieben, wobei man ja in den Zahlen sieht, dass die Christen schon wirklich auch vom sozialen Engagement und vom Vertrauen in den Mitmenschen her tatsächlich eine Wertelite sind. Nur ich habe den Eindruck, dass das Bild, was von Kirche ja meistens fremd vermittelt ist durch säkulare Medien, das, womit wir punkten könnten, nicht genug überbringt. Und deswegen brauchen wir Medien wie das Domradio, sage ich jetzt einfach mal, um jetzt mal auch ein Blümchen wieder zurückzugeben, die eben halt in der Öffentlichkeit auch das Schöne und das Frohmachende und das auch für alle Belebende des Christlichen in der Gesellschaft deutlich machen. Vor allen Dingen, die Leute interessieren sich nicht mehr für Doktrinen, aber überzeugende christliche Persönlichkeiten. Wir sind wieder in einem Zeitalter der Zeugen. Also so eine Mutter Teresa oder ein Papst Franziskus oder auch historisch ein Maximilian Kolbe, der diesen Satz, es hat keine größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Und der hat sogar für einen Unbekannten hingegeben. Also die Anschauung von Menschen, die durch ihren christlichen Glauben über sich selbst hinausgewachsen sind, das müsste man, da müsste man den Fokus drauf stärker setzen.
Das haben wir heute auch gemacht, indem wir über den Glauben, über die katholische Kirche gesprochen haben. Und wir haben jemanden gehabt, der hier auch ein Glaubenszeugnis abgelegt hat. Bin Ihnen sehr dankbar. Wir brauchen als Domradio immer Gesprächspartner. Wir sind da bessere Mikrofonhalter. Aber es braucht diese Gesprächspartner, die im Grunde uns sozusagen immer wieder auch den rechten Weg weisen. Sie haben das sehr schön gemacht heute. Mit Blick auf das Wetter und auf die Zeit, ich würde Sie einfach bitten, dass wir vielleicht noch, weil wir haben jetzt über ein Buch gesprochen, eigentlich gehört hier eine richtige Lesung dazu. Wir haben jetzt keinen Sprecher hier, aber wir haben den Autor hier. Gibt es vielleicht noch ein kleines Schlusswort, was wir uns gönnen können?
Ja, also da habe ich so ein bisschen hin und her geschwankt zwischen der Predigt, die das Buch abschließt zum Reformationstag.
Von der Freiheit eines Christenmenschen.
Über die Freiheit eines Christenmenschen, die dauert aber 20 Minuten. Oder die Passage, wo ich die Entweltlichungsrede von Papst Benedikt in Freiburg versuche zu verteidigen und ein bisschen gegen den Strich zu kämmen. Was ein bisschen kürzer ist, aber auch etwas kontroverser. Also das wären so zwei Passagen, die ich für geeignet halte und ich konnte mich nicht entscheiden, welche sollte ich nehmen.
Dann entscheide ich das auch nicht, sondern wir haben ja im Publikum. Die zweite? Ja, ich sehe deutlich, ist nicht nur mit Blick auf die Zeit, sondern die Kontroverse reizt da, glaube ich, auch.
Also Sie wollen nicht bepredigt werden, sondern...
Die Predigt kann man ja auch nachlesen, sie steht ja im Buch drin, Sie sollen das Buch nachher alle kaufen. Da vorne, an dieser Stelle kann ich das schon sagen, gibt es einen Stand und Sie können es zum Vorzugspreis von 15 Euro mitnehmen. Und das Schöne ist, wie ich den Autor kenne, wird er die Bücher auch danach für Sie signieren. Von daher haben Sie auch was Sie mit nach Hause nehmen können, lesen können, verschenken können.
Benedikt XVI. Wurde für seine 2012 in Freiburg formulierte Forderung nach einer entweltlichten Kirche von liberal-katholischer Seite heftig kritisiert. Doch die Versuche, seine Rede in die Schablone eines Rückzuges aus der Welt und ins Klischee eines Sakristeichristentums zu pressen, waren ungerecht. Ihre Betreiber scheinen überfordert zu sein durch die Dialektik des Intellektuellen Josef Ratzinger. Eine Kirche, die, ich zitiere, sich in dieser Welt einrichtet, selbstgenügsam wird und sich den Maßstäben der Welt angleicht, Zitat Ende, verstößt für ihn gegen den Auftrag Christi, die Welt mit dem Wort Gottes zu durchdringen und zugleich nicht von der Welt zu sein, wie auch ich nicht von der Welt bin. Johannes Evangelium. Distanz und Durchdringung, das brachten die Kritiker nicht zusammen. Obwohl der Papst es erklärte, ich zitiere, die von ihrer materiellen und politischen Last befreite Kirche kann sich besser und auf wahrhaft christliche Weise der ganzen Welt zuwenden, wirklich weltoffen sein. Sie öffnet sich der Welt, nicht um die Menschen für eine Institution mit ihren Machtansprüchen zu gewinnen, sondern um sie zu sich selbst zu führen.
indem sie zu dem führt, von dem jeder Mensch mit Augustinus sagen kann, er ist mir innerlicher als ich mir selbst. Das klingt doch fast nach protestantisch-individualistischer Frömmigkeit, wenn man den typischen Protestanten als den begreift, der in seiner Gottesunmittelbarkeit wenig Bedarf an geistlicher Vermittlung durch eine kirchliche Institution hat. Und der deutsche Papst setzte noch eins drauf. Die Geschichte kommt der Kirche in gewisser Weise durch die verschiedenen Epochen der Säkularisierung zur Hilfe, die zu ihrer Läuterung und inneren Reform wesentlich beigetragen haben. Die Säkularisierungen, sei es die Enteignung von Kirchengütern, sei es die Streichung von Privilegien oder Ähnliches, bedeuteten nämlich jedes Mal eine tiefgreifende Entweltlichung der Kirche, die sich ja dabei gleichsam ihres weltlichen Reichtums entblößt und wieder ganz ihre weltliche Armut annimmt. Liest sich das nicht wie eine Vorschau auf Papst Franziskus? Deutlich benannte Benedikt XVI. Auch die Skandale und Unbotmäßigkeiten der Verkünder des Glaubens, sowie die Versuche, bloß, ich zitiere, eine neue Taktik zu finden, um der Kirche wieder Geltung zu verschaffen. Vielmehr gilt es, jede bloße Taktik abzulegen und nach der totalen Redlichkeit zu suchen, die nichts von der Wahrheit unseres Heute ausklammert oder verdrängt, sondern ganz im Heute den Glauben vollzieht, eben dadurch, dass sie ihn ganz in der Nüchternheit des Heute lebt, ihn ganz zu sich selbst bringt, indem sie das von ihm abstreift, was nur scheinbar Glaube, in Wahrheit aber Konvention und Gewohnheiten sind. Hier thematisierte ein katholisches Kirchenoberhaupt also die Säkularisierung positiv als Chance, ermunterte zur Weltoffenheit, geißelte Klerikerversagen, Selbstgenügsamkeit, Reichtum und institutionelle Machtansprüche der Kirche und wollte Menschen durch die Innerlichkeit ihrer Gottesbeziehung mehr zu sich selbst als in ein kirchliches Normengefüge hineinfinden lassen. Hätte diese Diktion reformorientierte Christen nicht frohlocken lassen und Konservative, denen es sehr um die Beachtung der Konvention und die Geltung der Institution Kirche zu gehen scheint, verstören müssen? Ist die lange im antikonservativen Schützengraben einbetonierte Reformpartei auch hier ihrem Reflex sprungbereiter Feindseligkeit gegenüber Ratzinger erlegen, während die Papstverteidiger sein Friendly Fire in die eigenen Reihen überhört haben? Hätte das Plädoyer für eine ihres weltlichen Reichtums entblößte Kirche, die die Armut der Armen teilt, nicht bürgerlich-konservative Schrecken und Musik in den Ohren progressiver Christen sein müssen? Auf konservativer Seite braucht man sich um die Erfüllung der Sonntagspflicht oder das bei den Reformern fast ausgestorbene Bußsakrament eher weniger Sorgen zu machen. Sie erscheinen deshalb leicht als die frömmeren, weniger den Verlockungen der Welt erlegenen Christen. Doch auch hier gilt es, wenngleich nicht ins Auge springend, Symptome von Verweltlichung zu erkennen. Etwa die Subkultur der liturgischen Traditionalisten, die sich im wahrsten Sinne des Wortes daran ergötzen, über Gewänder, Accessoires, Choreografien und Textpartikel zu fachsimpeln und sich dabei nicht selten verfeinden, etwa weil die einen den alten Ritus stets, die anderen nur optional pflegen wollen. Haben solche die Transsubstantiation bekennenden Ästhetizisten vor lauter Vernarrtheit in die Formen noch die Substanz der im Abendmahlsaal sich verschenkenden Liebe real präsent? Oder befriedigen sie nur ein diesseitiges psychisches Bedürfnis? Ist unter den kirchlich-konservativen nicht ein weltlich-höfisches Getue um den bischöflichen Stuhl herum verbreitet, das sich offenbar weniger aus Achtung und Loyalität zu den Apostelnachfolgern speist, als aus einer Persönlichkeitsstruktur, die die Devotion gegenüber Autorität an sich braucht und daher unfähig ist zum manchmal nötigen Widerspruch aus Loyalität? Solche Charaktere werden erst dann kritisch, wenn die kirchliche Obrigkeit selbst ihre Autorität zu relativieren scheint. So ist es bezeichnend, dass angeblich papsttreue Konservative meist hinter vorgehaltener Hand, vereinzelt aber auch öffentlich, dem neuen Papst übel nachreden. Gibt es nicht geistliche Organisationen, die auf Geld und Macht aus in höchst weltlicher Manier agieren, etwa wenn sie ihre Priesteramtskandidaten wie Drückerkolonnen gezielt durch Gutverdienerhaushalte schicken, die hinter den Kulissen untereinander abgesprochen, systematisch Vermögende, am besten ledig, betagt und kinderlos, und Einflussreiche mittels Freundschaften als Mitglieder umwerben, dadurch finanzkräftig wurden und sich edle Tagungszentren errichteten, aber öffentlich gern als arme Familie posieren? Möchte man Sie als Verteidiger des Postulats von der Entweltlichung hören? Oder jene Medienmacher, die die höchst profane Zensur und eine trickreich gelenkte Öffentlichkeit als probate Mittel betrachten, um dem Siegeszug der Wahrheit etwas nachzuhelfen, obwohl diese nur jenseits jeder Manipulation in der Freiheit des Geistes gefunden werden kann? Trifft nicht gerade auf solche Kräfte Benedikts Ermahnung zu, jede bloße Taktik abzulegen und nach der totalen Redlichkeit zu suchen, die nichts von der Wahrheit unseres Heute ausklammert oder verdrängt? Die Devise klein, aber fein, und fein sind immer wir, würde dem universellen Heilswillen Jesu widerstreben. Die Selbstgenügsamkeit, die Benedikt XVI. Ebenso kritisierte wie Franziskus mit seiner Warnung vor Selbstbezogenheit und theologischem Narzissmus, kennzeichnet durchaus ein Milieu, das seine Zusammenkünfte wie Hochämter der Selbstbestätigung zelebriert. Wo bleibt die von Benedikt XVI. Angemahnte Berufung zur Offenheit, wenn sich auf wahrhaft christliche Weise der ganzen Welt zuzuwenden, wer nur aus eh schon 100%igen 150%ige gemacht, 80%ige aber gescholten und vielleicht nur 30%ige ganz abgeschrieben werden? Dabei sollten doch gerade Christen den glimmenden Docht nicht auslöschen und stets bedenken, was siehst du den Splitter im Auge deines Nächsten, den Balken im eigenen Auge aber siehst du nicht. Im Spiegel solcher Schriftworte hätten auch jene den Entweltlichungsimpuls Benedikts XVI. Einmal zu betrachten, die gewiss sind, immer ganz auf seiner Seite gewesen zu sein und nur an den Abwegen anderer leiden zu müssen.
Dr. Andreas Püttmann, unser Autor, und wir haben gemerkt, er kann nicht nur begnadet schreiben, sondern auch noch begnadet vortragen. Auch das kann lange nicht jedermann. Wir danken ganz herzlich für diese Runde, für das Gespräch, für die Zeilen, die Sie uns gerade noch mal so lebendig vorgetragen haben. Und Ihnen danken wir ganz recht herzlich für Ihr Interesse. Schön, dass Sie hier waren. Und ich hoffe, es hat in dieser guten Stunde Ihnen ein wenig Spaß gemacht und Sie haben ein bisschen Lust auf dieses Buch bekommen. Ich freue mich ganz herzlich und freue mich auch aufs Wiederhören oder Wiedersehen hier im Domforum und sage angesichts des bevorstehenden Pfingstfestes Ihnen allen frohe und geistreiche Pfingsten. Dankeschön.